Wir schreiben das Jahr 2024 und noch immer lässt die All-Solid-State-Battery, die volle Festkörperbatterie, auf sich warten. Und deshalb fragen wir mal ganz selbstkritisch heute, kann es sein, dass die Batterieforschung zu früh viel zu viel versprochen hat und die Erwartung viel zu hoch geschraubt hat? Nee, sagt eine Batterieforscherin, die meint, dass sich hinter den Kulissen doch einiges tut. Wir sprechen heute mit Professor Jennifer Rupp und schauen mal ganz selbstkritisch auf die letzten Entwicklungsjahrzehnte zurück. Kleiner Spoiler, sie glaubt so sehr an diese Festkörperbatterie, dass sie jetzt hier in Deutschland ein eigenes Unternehmen gegründet hat.
Wir begrüßen heute im geladen Podcast Professor Jennifer Rupp. Herzlich willkommen.
Hallo, es freut mich sehr, dabei zu sein, Herr von Rosen und Herr Messling.
Ja, Sie sind Materialwissenschaftlerin und Professorin an der Technischen Universität München, der TUM, und ehemalige Gastprofessorin am MIT. Außerdem sind Sie seit kurzem Startup-Gründerin von Qcara.
In diesem Podcast, da haben wir ja oft schon über diese Durchbrüche bei den Festkörperbatterien berichtet. Und deswegen fangen wir mal in diesem Podcast mit einem kleinen Rückblick an. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen die ganzen Namen von Bolloré in den 2010er Jahren. Xinergy war hier 2019 ein Thema. SALD für die alten Hörerinnen und Hörer, die von Anfang an dabei waren, das war 2020. QuantumScape, Amprius, Prologium, Toyota, Frau Professorin Rupp, da werden Sie gleich mal was zu sagen. Das war so vor 2 bis 3 Jahren so in den Medien. Dann gab es hier die High Performance Battery 2023, dann die Condensed Battery von CATL im letzten Jahr. Und gerade vor ein paar Monaten haben wir über Talent New Energies Festkörperbatterie gesprochen und vor ein paar Wochen jetzt über Saku. Die Festkörperbatterien, die sind seit vielen Jahren im Gespräch. Bisher gibt es noch nicht die All-Solid-State-Battery. Aber die erste Frage, Frau Professorin Rupp, wie haben Sie denn dieses Rennen in den letzten Jahren so wahrgenommen? Haben Sie vielleicht in der Wissenschaft einfach zu viel zu früh versprochen?
Ich finde, das ist eine ganz tolle Frage. Und zwar, ich denke, was man sagen kann, ist, dass sich alle eigentlich einig sind. Also sowohl die Akademiker wie auch die Leute in der Industrie, dass da mal die nächste Generation der Batterien tatsächlich Festkörper- oder Hybridbatterien sein werden, wo man aber in den letzteren auch immer eine Festkörperkomponente hat. Das heißt, was ich damit sagen will, ich glaube, ob der Range ist, dass man später eine volle Festkörperbatterie hat oder ein Festkörperelektrolyt, der ermöglicht, dass man reines Lithium oder Alloys verwenden kann, das ist eigentlich sehr gegeben. Und deswegen denke ich auf keinen Fall, dass man zu viel versprochen hat. Ich glaube nur, Festkörperbatterien zu machen, ist einfach sehr hart. Ich glaube, auch Hybridbatterien zu machen, man muss sich auch vorstellen, die Lithium-Ionen-Batterie ist einen wahnsinnig weiten Weg gegangen, wenn man das analog und macht. Und ich denke, dass das einfach ein Transfer ist, wo wirklich jetzt die technischen Entwicklungen in das Ingenieurswesen gehen und man wirklich versucht, hier die Performanzen zu erreichen. Aber ich denke, wir sind eigentlich im Gegenteil sehr weit gekommen und auch das Feld zeigt mit der Industrie, mit dem Industrieinteresse, dass man wirklich hier sehr weit vorangeht, ja. Aber ich denke, wo sich alle einig sind, und das möchte ich gerne hier nochmal wiederholen und betonen, ist wirklich, dass man an Festkörperkomponenten auf jeden Fall glaubt, für die nächste Generation der Batterien, weil es ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie gar nicht möglich, höhere Energiedichten zu bekommen. Das ist am Limit von den Materialien. Das heißt, wenn ich das möchte, muss man diesen nächsten Schritt gehen.
Vielleicht nochmal hier fürs Verständnis. Jetzt haben Sie gerade im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Batterien gesagt, sind diese Festkörperbatterien per se keine Lithium-Ionen-Batterien?
Es sind Lithium-Ionen-Batterien, aber sie haben halt statt einem Polymer-Separator und einer Flüssigkeit drin, haben die einen Festkörper. Und da muss man sich so vorstellen, dass das Lithium auf so Gitterplätzen sozusagen wie so eingespeichert und man kann dann später durch zum Beispiel 2 Elektroden halt hier das Lithium hin und her bewegen. Also es ist basierend auf Lithium, aber ich meine damit wirklich die klassische Lithium-Ionen-Batterie, die man eben basierend auf Polymeren und Flüssigkeiten in den letzten Dekaden hatte. Und hier ist einfach offensichtlich sowohl von der Performance wie auch vom Preispunkt her, by the way, das wird nicht auf einmal von der Performance eine höhere Energiedichte werden und auch vom Preispunkt her wird das nicht mehr erheblich nach unten gehen. Das heißt, um da sozusagen wirklich den nächsten Schritt zu machen, denke ich, was Energiedichte angeht, muss man die Materialien wechseln, auf Festkörper gehen. Und das Wichtige ist, und das ist das, was echt hart ist, ist später diese Materialien, diese Zellen anzubieten als Konzepte zu einem Preispunkt, der dann kompetitiv ist mit einer klassischen Lithium-Ionen-Batterie.
Ja, Patrick hat ja gerade so diese ganzen Unternehmen und Startups aufgeführt, die Entwicklung der letzten Jahre und erzählt. Wenn Sie da mal zurückdenken, gab es da vielleicht irgendeine Zelle oder irgendein Startup, wo Sie sagen, ja, das war genau so ein Punkt, genau so eine Zelle, so eine Entwicklung, die wirklich wegweisend war, die irgendwas verändert hat, wo vielleicht andere dann irgendwie aufbauen konnten oder sowas?
Ich denke, das sind mehrere Trends. Ich glaube, es ist nicht eine spezifische Zelle, sondern ich würde mal ganz grob sagen, es gibt einmal die sophidisch-basierten Zellen, wo gerade auch bei den OEMs zum Beispiel viel passiert. Und die sind fantastisch in dem Sinne, dass die wirklich ein sehr verformbares Material haben. Die sind also sehr gut integrierbar von der Prozessierbarkeit. Und das finde ich, sag mal, per se, diese Technologie, wie die entwickelt worden ist für Roll-to-Roll, dass man die später auch übertragen könnte in Gigafaktorien, das finde ich persönlich sehr beeindruckend. Ich finde auch ganz beeindruckend, dass man zum Beispiel in oxidbasierten Zellen so weit ist, dass man Materialien hat, die mit die höchsten Stabilitäten haben, mit reinem Lithium, was sehr hohe Speicherkapazitäten hat. Dort ist es aber so, dass da mal in der Prozessierbarkeit einfach noch mehr passieren muss. Aber dass es dort Zellen mit hohen auch Performanzen gibt, ja, da gibt es auch mehrere Beispiele, finde ich sehr beeindruckend. Aber ich würde es nicht in eine spezifische Zelle gießen und sagen, that is the winner cell. Sondern ich würde eher sagen, es sind generell Zellkonzepte, die gerade passieren und wir werden später ein wahnsinnig buntes Feld sehen aus ganz verschiedenen Zelltypen.
CATL, der größte Zellhersteller der Welt, hat jetzt gefühlt so ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen, was die Festkörperbatterien, also die reinen Festkörperbatterien angeht. Das Unternehmen spricht jetzt nur noch vom Jahr 2027, wenn man damit rauskommen will. Bei Toyota war zuletzt jetzt auch wieder so ein Update da. Diese sprechen jetzt von 2030. Ist das so, ist unser Gefühl da richtig, dass da gerade so ein bisschen so eine Entspannung stattfindet in diesem Rennen, jetzt unbedingt der Erste sein zu wollen, der damit rauskommt?
Bin ich nicht sicher, ob ich das so bewerten würde. Ich glaube einfach nur, sagen wir mal, dass diese Systeme zu bauen einfach ein langjähriger Prozess ist, dass das wirklich einfach Entwicklungsarbeit ist. Deswegen, es hat auch wirklich mit der Hochschule als solche, glaube ich, erstmal nicht so viel zu tun, weil da ist relativ klar, was die spannenden Materialien sind. Ich glaube nur, dass zu dem Preispunkt, den Performanzen das zu machen, ist ein Weg. Und ich denke, dafür gibt es jetzt anscheinend gute Gründe, dass man jetzt hier gefunden hat, man geht sozusagen ein bisschen längere Zeitspanne an, um wahrscheinlich dann auch Produkte anzubieten, die wirklich vertrauenswürdig sind und wirklich nachträglich gute Performance liefern. Das braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt heißen würde, dass man sozusagen so einen Wettkampf, ja, der Erste zu sein, deswegen aufgibt, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es einen vom Gaspedal treten ist. Ich glaube nur, dass es eine wichtige Energietechnologie ist, dass es irre wichtig ist, um in der Energiedichte weiter zu steigern und dass es einfach auch sehr komplex ist, Batterien zu machen, so wie die meisten Energiesysteme.
Wir haben ja über Jahre hinweg irgendwie immer erwartet, dass irgendwann diese Festkörperbatterie, die All-Solid-State-Battery, auf der Tanzfläche ist. Das haben wir Sie, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast gefragt. Jetzt kommt beispielsweise so ein japanisches Unternehmen namens Yoshino und hat gesagt, wir haben die erste Festkörperbatterie in Form eines portablen Stromspeichers. Sieht aus wie so ein kleiner Heimspeicher zum Tragen für zum Beispiel Camping-Anwendungen. Jetzt habe ich mal im Institut hier rumgefragt, sag mal, kennt ihr Yoshino? Ah ja, klar, das ist doch dieser Nobelpreisträger, klar. Akira Yoshino, den kennen wir. Aber dieses Unternehmen mit diesem angeblich ersten All-Solid-State-Battery-Ansatz mit diesem portablen Stromspeicher kennt hier niemand. Kennen Sie das?
Kann ich jetzt auch gerade nicht so viel zu sagen. Also, außer, dass es, glaube ich, fantastisch ist, dass es dort ein erstes portables System gibt, auch wenn es noch relativ schwer ist, gell. Aber es ist immer, glaube ich, wichtig, ein Proof of Conception zu machen, dass bestimmte Sachen funktionieren. Das ist gut. Ich sehe, sagen wir mal, langfristig, glaube ich eigentlich eher, dass es später Einfluss hat auf den Electric Vehicle Markt und auf andere Anwendungen, würde ich jetzt eher, glaube ich, so als Präferenz sehen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall doch toll. Es ist ein erster Versuch gemacht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist mir ein nicht so vertrautes System.
Jetzt gibt es sehr, sehr viele Ankündigungen zur Festkörperbatterie. Sie haben vorhin schon sulfidisch-oxidisch, da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber vielleicht erstmal diese Entwicklungslinien. Das ist ganz interessant, wer so dahinter steht. Ich lese das mal kurz vor. Also sulfidisch, damit beschäftigt sich zum Beispiel CATL, LG, Panasonic, Samsung, Solid Power, S-Volt, Toyota. Dann haben wir oxidisch, da ist Prologium, wo Mercedes drin hängt, QuantumScape, VW hängt damit drin, Talent New Energy. Und dann haben wir Polymeransatz, da ist WeLine New Energy, Saku Batteries, haben wir letztens hier im Podcast schon besprochen, auch wieder LG, Blue Solution und so weiter. Und dann gibt es auch noch ja sonstige Ansätze, die haben wir nochmal so zusammengefasst, da ist dann BYD, EV, Goshen und Honda, Nissan und so weiter drin. Was denken Sie denn, welche Entwicklungslinie ja sehen Sie so am optimistischsten? Also wo denken Sie, ist da das beste Entwicklungspotenzial drin?
Also ich glaube, es wird insgesamt sehr bunt werden. Man wird, wie man hier sieht, an der Auswahl sehr viele verschiedene Batteriesysteme sehen. Prinzipiell denke ich, sehe ich die oxidischen Batterien als sehr optimistisch, wenn die Prozessierung sozusagen so hergestellt wird, dass man später wirklich Lagen hat, Festkörpermaterialien, die sehr kostengünstig hergestellt werden können. Wenn das gelöst ist, ist es eigentlich später die Batterie oder die Komponente, die eigentlich mit reinem Lithium funktioniert, mit Lithium-Metall-Legierungen und mit sehr hohen Performanzen hat. Und das sehe ich sehr optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren ganz viele neue Entwicklungen sehen und damit auch sozusagen Game Changer passieren können, also auch einige Unternehmen sich umentscheiden. Das sehe ich sehr, sehr positiv. Ich sehe sehr positiv, wie weit man bereits in sulfidischen Batterien ist und wie weit diese Konzepte sind von der Prozessierung. Die sind weiter. Allerdings hat man dort natürlich immer noch Probleme, wie zum Beispiel die Grenzflächenstabilität. Wie kriegt man das gut hin, zum Beispiel wirklich mit hochkapazitiven Anoden zu arbeiten und stabile Grenzflächen zu ermöglichen gegenüber dem Festkörper? Das ist nicht so leicht. Das heißt, das wird am Ende auch noch mal gutes Engineering brauchen für die Langzeitstabilität, ob man da sozusagen extra Schichten reintut, extra Legierungen oder doch oxidische Fusionen macht, also kann auch ein Weg sein, weil irgendwie muss man das ja auch, sagen wir, dann langfristig für hohe Zyklenzahlen liefern. Und ich denke, da sind dann eben sehr verschiedene Anforderungen, die im Moment gestellt sind, aber ich sehe beide Systeme als sehr optimistisch, dass wir davon sehr viel sehen werden oder auch Kombinationen davon. Also ich denke, das ist auch nochmal ganz spannend. Was ich persönlich nicht so sehe, sage ich auch ganz offen, ist zum Beispiel Komposite. Man sieht zum Beispiel auch viel auf Polymeren. Ein Komposit ist ein Material, man zwei Materialien kombiniert, zum Beispiel ein Polymer- und Keramikbestandteil, sehe ich eher als schwieriger, einfach weil die elektrochemische Stabilität, also wie viel Spannung kann ich an dieser Batterie anlegen, ist relativ gering. Das heißt, ich muss irgendwo in der Performance gewinnen. Das heißt also, großes Fenster von großer Zellspannung, die ich betreiben kann, gute Stabilität in der Langzeitstabilität, hohe Performance in der Energiedichte. Und das sehe ich einfach eher auf den beiden anderen Komponenten. Und das sieht man auch so ein bisschen gespiegelt, glaube ich, in der Anzahl Unternehmen, die da unterwegs sind.
Jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen nach Eigenschaften differenziert. Ich habe wahrgenommen, die oxidischen Materialien, die sind vielleicht ein bisschen zyklenfester, ein bisschen stabiler. Gibt es denn die anderen Eigenschaften? Können Sie die auch schon so verorten? Also zum Beispiel, welches Material jetzt vielleicht das sicherste ist, wo die Leistung am ehesten gegeben ist? Und vor allem, was macht es denn mit dem Preis? Welcher dieser Ansätze ist wahrscheinlich am günstigsten?
Ich denke, im Moment von den Ansätzen, also wenn man jetzt heute hier sitzt, ist wahrscheinlich tatsächlich sulfidisch jetzt noch günstiger, wird aber überholt werden von einigen oxidischen Materialprozessierung, wenn man gerade Roll-to-Roll gehen kann. Das wird kommen in den nächsten Jahren. Und dann würde ich sagen, ist im Moment wirklich vom Preis her, von schneller Zyklierbarkeit, sind die sulfidischen Materialien sehr gut. Ich denke, später hohe Zyklenzahl und dann zu zeigen mit einer hohen Stabilität, hohen Langzeitstabilität ist schwierig. Auch von der Sicherheit her muss man mehr beachten, wenn man zum Beispiel sulfidische Batteriezellen baut. Ja, ich denke, in den oxidischen Zellen ist der Preis im Moment noch zu hoch. Das heißt, es braucht ein Umdenken, wie diese oxidischen Batteriematerialien hergestellt werden. Ist man aber eigentlich später von der Performance, also zum Beispiel, ich kann eine viel höhere Zellspannung insgesamt anlegen, kann wirklich von 0 Volt bis 4,2 Volt kann ich arbeiten, ist toll. der Gleichzeitstabilität, die höchsten Stabilitätszyklenzahlen waren immer in oxidischen Zellen, beispielsweise Lipon. Das ist mit 10.000 Zyklen eines der höchsten, was bis jetzt gefahren wurden. Das heißt, dort ist einfach hauptsächlich Prozessierbarkeit und Preis das Thema. Und da gibt es aber gute Ansätze, wo die Reise in den nächsten Jahren hingeht. Da werden wir einen großen Shift sehen.
Dann geben Sie uns doch mal einen ganz kurzen Einblick so in Ihre Gedanken. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten todsicher wieder eine Meldung über den Ticker sehen, irgendwie, dass irgendein altes oder vielleicht auch ein neues Unternehmen eine Festkörperbatterie ankündigt. Und auf was achten Sie denn da so zuerst? Was ist so am wichtigsten für die Bewertung?
Das Erste ist sozusagen, was ist die Energiedichte, die dort angekündigt wird? Äußert sich die Firma bereits, zu welchen Materialien dort drin sind? Das ist nicht immer der Fall. Also es gab auch Fälle, wo man lang gewartet hat, erst rauszukriegen überhaupt, was die Materialkomponenten sind. Und dann in dieser Kombination, auf welchen Flächen operieren die bereits? Es gibt einen Riesenunterschied, ob man zum Beispiel später in den Automobilmarkt geht mit Electric Vehicles, wo man wirklich große Formate braucht wie 10x30 Quadratzentimeter, auf denen man flächenmäßig arbeiten kann, oder ob man auf irgendwo 1x1 oder 2x2 Quadratzentimeter zu Hause ist. Das ist ein anderer Markt. Das heißt, das sind die Dinge, worauf ich erstmal gucken würde. Und dann, was sozusagen das Alleinstellungsmerkmal ist, mit dem sich die Firma platziert auf dem Batteriezelltyp, und ob sie irgendwas bereits schon ankündigt zu dem Design. Und vor allem, ob es eine voll Festkörperbatterie ist oder ob es später eine Hybridbatterie ist, wo man auf der einen Seite noch ein bisschen Flüssigkeit hat und Kathodenmaterial zum Beispiel, Festkörper und dann Lithium. Und das sind, glaube ich, so erstmal für mein Ranking, wenn ich so ein Excel-Spreadsheet hätte und durchgehe, so die ersten Ticker, wo ich durchgehe und durchlaufe.
Dann machen wir das doch mal an einer bestimmten Headline hier fest. Vor ein paar Wochen im Juni 2024, da hat TDK Corporation ein Material angekündigt, nennt sich Cera Charge. Damit haben sie eine Festkörperbatterie der nächsten Generation mit einer Energiedichte von 1000 Wattstunden pro Liter vorgestellt. Da geht es um eine Knopfzelle, eine Festkörperzelle, die für Wearables, also irgendwie Kopfhörer oder so, angekündigt wurde. Und dabei haben sie auch gleich gesagt, dass eine oxidbasierte Festkörperelektrolyte dort zum Einsatz kommt. Haben Sie diese Nachricht mitbekommen und wie würden Sie die vielleicht bewerten?
Also ich bewerte die erstmal als sehr positiv, dass wirklich im oxidbasierten Teil sich auch sehr viel tut. Das sieht man hier dran. Ich denke, im Prinzip von den Leistungsdaten her ist das ein tolles Konzept. Sie haben auch, sagen wir, insgesamt, ich glaube, einen Faktor von 100, eine höhere Energiedichte im Vergleich zu vorigen Modellen, die sie angekündigt hatten, die sie bereits hatten. Und es kam, indem sie wirklich Lithium-Metall-Legierungen hatten, die sie zusammengebracht haben mit oxidischen Festkörperkomponenten. Und man weiß auch, dass diese Materialien hauptsächlich Sintern hergestellt werden. Das heißt, ich würde sagen, es ist sehr gut für Zellformate, die eher ein bisschen kleiner sind, also wirklich für diesen Wearable-Sektor. Man hat so 1x1, 2x2 Quadratzentimeter gesinterten Festkörper, Oxidelektrolyten, den man hat. Und dann bringt man das zusammen mit Lithium oder Lithium-Legierung als Anode. Funktioniert sehr gut. Ich denke, später im Thema Kosten wird das immer noch schwierig, weil einfach das Sintern wahnsinnig kostenintensiv ist. Also man braucht sehr hohe Drücke, sehr hohe Temperaturen, um das zu verdichten, das Material. Und um später sicherzustellen, dass man keine Defekte hat. Das heißt, wenn die Lithiumdendriten kommen, dass die sozusagen wirklich möglichst wenig Angriffsfläche haben. Und das ist etwas, glaube ich, so super cool, dass es diesen Performance-Meilenstein gibt. Von den Kosten her, glaube ich, dürfen wir noch ein bisschen sehen, wo die Reise weiter hier hingeht. Aber es ist immer wichtig, dass es sozusagen hier einen Meilenstein gibt, wo gezeigt wird, nächster Punkt erreicht ist, und das andere kann man auch in den Griff kriegen.
Ja, super. Danke für die Einschätzung. Das ist ja mal sehr positiv, so eine Einschätzung von einer Batterieforscherin zu hören. Jetzt sprechen wir mal über ihr neues Startup. Und zwar heißt das die Qcara GmbH. Sie sind so ein bisschen der neue Solid-State-Materials-Supplier in Europa. Ganz konkret, was machen Sie denn mit Qcara?
Also mit Qcara, es wurde gemeinsam gegründet, also mit Lisa Liu, ist der CEO. Und dann haben wir noch Andy Weiss, der unser CTO ist. Und hier ist die Idee, dass man wirklich ein Supplier ist für Festkörper, oxidbasierte Materialien, aber ganz wichtig, wirklich eines der ersten Verfahren anbietet, wie man hier Roll-to-Roll geht. später also integrierbar ist auf den Maschinen, die man in den Gigafactories findet. Und das war etwas, was bei den vorherigen genannten Firmen, sozusagen die auf Oxiden gerade unterwegs sind, noch nicht der Fall sind, weil die sehr hohe Temperaturen, hohe Drücke brauchen. Und da möchten wir ein erster Zulieferer werden von diesen Materialien. Und es kann sowohl sein, sozusagen das Material, ähnlich wie ein Sagard-Separator, über die Lösung auf Oxides anzubieten, die man direkt integrieren kann in verschiedene Zellkonzepte später, wie auch als Drop-in, also den Prozess direkt zu integrieren langfristig in Gigafactories.
Das Erste, was wir uns fragen, so von außen als Laien, ist, möchten Sie wirklich nur die Materialien selber liefern oder müssen Sie auch irgendwie imstande sein, diese Zelle zu bauen? Im Grunde genommen ist ja das Material selber gar nicht so schwer herzustellen, oder doch?
Ich würde sagen, ja. Ich glaube, ja, mit einem günstigen Preispunkt. Also wenn man im Moment gerade das Handy anschaut, wo die Lithium-Ionen-Batterie drin ist, der Polymer-Separator kostet ungefähr $2 je Quadratmeter. Und das heißt, wenn man ein ähnliches Produkt machen möchte, zum Beispiel mit oxidbasierten Elektrolyten, wenn man das mit klassischen Herstellungsverfahren macht, zum Beispiel mit klassischer Sinterung, wie man das aus dem Technologiebuch kennt, liegt man eher deutlich bei $7 je Quadratmeter und mehr. Ist also ganz weit weg. Das heißt, was QCARA macht, und das ist der Ansatz, ist wirklich die Prozessierung zu liefern von diesen Materialien. Und das ist dann auch ein ganz anderes Verfahren, wie man das auf Roll-to-Roll bringt und wirklich kompetitiv bei unter $2 je Quadratmeter später liegt, aber mit den sozusagen ermöglicht, dass man ganz verschiedene Zellkonzepte hat mit verschiedenen Partnern, die man entwickelt, die dann 30% mehr Energiedichte liefern. Und das ist genau das Gegenteil. Es ist hochkomplex, das zu tun. Wir sind mit die Ersten, die das machen, die wirklich sagen, okay, das Problem ist hoher Preistag, wegen diesem Verfahren, was mit Hochtemperatur, Hochdruck, einer Sinterung zu tun hat, das lassen wir alles weg und wir synthetisieren jetzt wirklich die Materialien Roll-to-Roll, also so, dass man auf größere Flächen gehen kann, bei niedrigen Temperaturen, ohne so hohe Drücke und ermöglichen damit einfach einen ganz anderen Preispunkt. Und ich glaube, dass es eigentlich der einzig richtige Ansatz ist, wie man alle guten, besseren Performanzen der Oxide sozusagen mit dem richtigen Price-Tag später verheiratet.
Haben Sie da erste Maschinenhersteller, die mit Ihnen kooperieren oder erste Abnehmerkunden, die das irgendwie sozusagen als Experiment mit Ihnen ausprobieren oder wie funktioniert das?
Wir haben erste Allianzen, wo wir auch mit einigen Herstellern im Moment gerade den Prozess selbst anschauen und dort die Möglichkeiten weiterentwickeln. Da gucken wir gerade, sind wir nicht allein, schauen uns verschiedene Sachen an, genauso wie wir auch gerade uns mit verschiedenen anderen Materialherstellern im Moment gerade angucken, wie man die nächsten Validierungspunkte schafft, um dann später auch verschiedene neue Zellkonzepte und Designs beliefern zu können. Also mit anderen Worten, wir wollen in der Zukunft der oxidbasierte Zellguard-Zulieferer sein, but with a better performance. Und
Plastic. Können Sie nochmal die Hintergründe erklären? Weil das ist, glaube ich, nicht oder wahrscheinlich nicht vielen irgendwie klar, warum jetzt die großen Hersteller das nicht auch irgendwie versuchen. Oder haben sie es bisher nicht geschafft?
Ja, es ist relativ spannend. Und zwar, es gibt bereits in vielen anderen Industrien, zum Beispiel, wenn man sich Fenstergläser anschaut, auch in einigen anderen Industrien, wie zum Beispiel Solarzellen, gibt es Roll-to-Roll-Oxid-Coatings, die entwickelt worden sind. Es ist nur im Bereich Lithium-Batterien und Festkörpern, gibt es wenige, die eigentlich in der Innovation mitgearbeitet haben, um wirklich das zu entwickeln für die Festkörper. Und das wirklich aus meinem Lehrstuhl, aus der Forschung heraus, zusammen mit Industriepartnern, waren wir mit die Ersten, die dort wirklich zeigen konnten, wir können völlig ohne diese anderen Standard-Hochtemperatur-Sinter-Verfahren Coatings machen, die auch sehr dünn sind. Also die sind einfach nur 2 bis vielleicht 10 Mikrometer dünn, haben also einen richtigen, sind sehr nah bei einem Sagard-Separator, aber als Oxide. Und das herzustellen ist eine jahrelange Entwicklung gewesen. Das ist also nicht so trivial. Gibt es auch viele Möglichkeiten, wo uns dann später auch patentiert hat. Und da gehen wir jetzt den nächsten Schritt und gucken uns an, wie kann man jetzt einen möglichst hohen Umsatz machen. Und genau, und haben dementsprechend QCARA gegründet, um aus QCARA heraus dann diese Produkte anzubieten.
Können Sie vielleicht den Begriff Sinter oder beziehungsweise Sinterfrei nochmal erklären?
Also eine Sinterung ist im Prinzip, wenn man hier so eine wunderschöne Keramiktasse hat und die entsteht, weil man mehrere Partikel hat, die man von dem Material auf eine sehr hohe Temperatur bringt, die vorher verdichtet unter Druck. Und dann wachsen diese Körner sozusagen aneinander. Und das passiert mit einem Korngrenzwachstum und einem Volumenwachstum. Zwischen diesen Körnern wird Material ausgetauscht. Und dadurch entsteht sozusagen ein dichter Festkörper. Das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip, egal ob das später ein Sulfid oder auch ein Oxid ist. Und das Problem ist, wenn man das tut, hat man halt sehr hohe Prozesskosten, weil man sehr hohe Temperaturen braucht, oft über 1000 Grad. Man braucht sehr hohe Drücke, um das Material zu verdichten. Und das sind eigentlich mit die Haupttreiber später in den Kosten von den Oxidfestkörperelektrolyten. Und das haben wir relativ früh erkannt. Und wir waren auch bei mir im Lehrstuhl mit die Ersten, die einige dieser Kompositionen erstmal als Dünnfilm machen konnten, in Vakuumanlagen, fanden wir schon mal ganz gut, konnten sagen, das kann man in der Dicke machen, kann man sogar auf den Mühe runter, ist kein Problem. Aber die Herausforderung ist nun, wie macht man das zu einem Produkt, was man wirklich bei einem sehr geringen Price-Tag machen kann. Und das geht eigentlich nur, wenn man ganz weggeht, nicht partikelbasiert arbeitet, sondern wirklich kommt und Präkursoren entwickelt, also gelöste verschiedene Chemien entwickelt, die man dann direkt sozusagen in Standardverfahren Roll-to-Roll aufbringen kann und direkt in den Festkörper überführt. Und indem man das macht, ähnlich wie zum Beispiel in der Glasindustrie, in anderen Industrien bei Coatings, gibt es das bereits schon, aber jetzt halt mit Lithium, kann man dann wirklich solche Materialien anbieten. Und ich denke, das ist die Zukunft, weil das ist der Weg, wie man ja einfach den Price-Tag massiv nach unten bringt. Und dahin, wo es kompetitiv wird. Und es muss nicht so gut sein wie die beste Festkörperbatterie. Das muss am Ende so kompetitiv sein, dass es mit der klassischen Lithium-Ionen-Batterie mit den Separatoren mithält. Und wenn man das schafft, dann kann man später mögliche Designs machen, mehrere, die alles sein können, von einem vollen Festkörper bis hin zu einem Hybrid, wo ich ein bisschen Flüssigkeit habe, vielleicht aber auch sogar reingehen sogar und einige Produkte reinbringen direkt in Lithium-Ionen-Batterien.
Jetzt haben wir vorhin von diesen großen Festkörperbatterieherstellern in der Zukunft schon gesprochen. Wie kommen Sie denn da jetzt zusammen mit diesen großen Unternehmen, die ja die All-Solid-State anvisieren, die auch jetzt schon halbe Festkörperbatterien herstellen? Können Sie da materialseits zusammenarbeiten mit den Großen?
Auf jeden Fall. Also es geht immer darum, sozusagen dem Kunden das richtige Produkt anzubieten. Und in dem Fall bieten wir einen Faktor 100 mindestens dünnere oxidbasierte Elektrolyten an als der Standard im Markt. Ja. Und gleichzeitig ermöglichen wir für die, die sozusagen anders auf einem Polymer-Separator noch sind, den Switch, eigentlich zu sagen, man geht jetzt auf eine ähnlich dicke Schicht, aber mit Oxiden und ermöglicht damit höhere Energiedichten. Das heißt, die Möglichkeiten für einen Drop-In sind sehr hoch. Dadurch, dass wir auch in einem Roll-to-Roll-Prozess sind, können wir wirklich später auch einen Drop-In machen, in verschiedene Systeme gehen und uns direkt integrieren.
Jetzt habe ich wahrgenommen, Ihr Alleinstellungsmerkmal ist vor allem der Preis für diese oxidischen Stränge für Festkörperbatterien. Vielleicht ganz konkret, was ist so die erste Mission jetzt vielleicht für die nächsten Monate? Was werden Sie diesen Kooperationspartnern anbieten?
Ich glaube, die erste Mission ist wirklich, diese Materialien anzubieten und sehr mit die dünnsten Coatings zu haben, die sinterfrei hergestellt worden sind. Die sind auch viel mehr kombinierbar mit anderen Kathodenmaterialien, anderen Substraten und zu ermöglichen, dass man hiermit als erster sinterfrei wirklich oxidbasierte Elektrolyte für Lithium mit auf den Markt bringt.
Kann man irgendwie abschätzen, wie viel Prozent damit diese ersten Festkörper-Batteriezellen dann im Preis fallen dadurch? Kann man da irgendwie eine Hausnummer sagen?
Ich denke, für das ganze System ist es immer schwierig abzuschätzen, weil da sehr viele Designfaktoren mit reinkommen. Aber ich denke, vom Elektrolyt her ist wirklich das Ziel, dass man Faktor 3, Faktor 4 günstiger ist, als wie es im Moment gerade hergestellt wird mit klassischer Sinterung und gleichzeitig in den Price-Tag kommt, wo im Moment sich ein Cellguard-Separator bewegt. Und das ist ganz spannend, weil dann hat man sozusagen mehr Performance, mehr Designmöglichkeiten von dieser Festkörperkomponente Oxid, aber ähnliche Dicke, ähnlicher Price-Tag, aber halt unter Umständen die Möglichkeit, Lithium-Lithium-Metalle besser zu integrieren.
Das ist super, super spannend. Wir finden das auch deshalb natürlich toll, weil es aus der Forschung rauskommt, weil es hier in Deutschland ist, weil es mal Materialtechnologie hier in Deutschland verortet. Aber da muss ich natürlich auch gleich wieder die Kritik anbringen. Lohnt sich das wirklich hier in Deutschland sozusagen, diese Belieferung, diese großen Volumina herzustellen an Material? Lohnt sich das? Ist das nicht viel zu teuer, hört man von anderer Seite?
Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt auch noch andere Aspekte, nämlich sozioökonomische Sicherheit. Wenn man sich überlegt, 80% aller Batteriematerialien werden im Moment gerade in Asien hergestellt, werden zu Batterien zusammengebaut. Und ich denke, dass man auch mal den Mut haben darf zu sagen, wir machen weiterhin Deep Tech in Europa, lassen uns da auch nicht die Butter vom Brot schmieren und wir machen hier wirklich mal was Eigenes und bauen das Know-how auf und versuchen hier weiterhin Produktionsland zu sein. Und das finde ich etwas wahnsinnig Wichtiges, speziell im derzeitigen Klima, wenn man sich das politisch anschaut, dass man wirklich hier mit Technologie nicht abwandert sofort, sondern erstmal dabei bleibt und versucht, hier Sachen zu machen mit Arbeitskraft und Mut.
Herzlichen Dank für Ihre Expertise und für Ihre Zeit. Liebes Publikum, was sind denn Ihre Gedanken zur Festkörperbatterie? Schreiben Sie uns das doch mal bitte in die Kommentare. Ansonsten hören oder sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.